Menschen bewegen, Welt verändern als Salz und Licht.
Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Herzlich willkommen zum Podcast der Allianz Mission. Ich habe heute Dr. Thomas Schmidt bei mir und du darfst dich gerne einfach mal vorstellen. Wir sprechen heute über moderne Armutsbekämpfung.
Sehr gerne, genau. Mein Name ist Thomas. 59 Jahre in meinem frühen Leben war ich mal Arzt und bin dann 1998 mit meiner Frau und meinen damals noch sehr kleinen Kindern nach Vietnam ausgereist. Habe da zusammen mit meinem Freund Jochen Fiebrands und seiner Frau eine Hilfsorganisation Allianz Mission in Vietnam aufgebaut, geleitet und dann auch in einheimische Hände übergeben. Und seit 2014 bin ich jetzt in der Geschäftsstelle, die wir inzwischen Homebase nennen, der Allianz Mission tätig und mache unter anderem den Bereich Personalentwicklung und Training.
Richtig cool, dass du da bist und ich bin richtig gespannt, was du erzählen wirst. Genau, ich habe es eben schon gesagt, wir sprechen über moderne Armutsbekämpfung. Und wenn ich moderne Armutsbekämpfung hören würde, würde ich mich fragen, was war denn oder was ist denn nicht moderne Armutsbekämpfung? Von daher nimm uns da doch mal ein bisschen mit rein, was ist so der alte Ansatz?
Ja, genau. Also ich habe öfter auch schon mal so Workshops zu dem Thema gemacht und frage dann immer ganz gern die Leute, was ist denn Armut? So, wenn ihr in einem Satz mal definieren solltet, was ist Armut? Das habe ich tatsächlich jetzt schon oft gemacht und es ist fast immer die gleichen Antworten und auch eine bestimmte Reihenfolge. Also in allererster Linie kommt immer, Armut ist Mangel an. Dann kommt Kleidung, Wohnung, Essen und so weiter. In dem nächsten Schritt kommt dann manchmal noch so Sachen wie, Arme haben Mangel an Zugang zu bestimmten Serviceleistungen, also Zugang zu Gesundheitsleistungen, zu Rechtsprechung, Weiterbildung und so weiter. Da hört es dann eigentlich meistens schon auf. Und das ist dann auch so ein bisschen, denke ich, der Gedanke, was ich inzwischen als vielleicht alte Armutsbekämpfung nennen würde. Jemand Schlaues, Daniel Kortner, hat mal gesagt, unser Verständnis von Armut führt natürlich auch zu den Strategien, die wir benutzen, um Armut zu bekämpfen. Und wenn man natürlich Armut primär definiert als Mangel an Dingen, dann ist natürlich die Hilfe, der Ansatz, ich schaffe diese Dinge herbei, bis hin zu, dass man Sachen in Deutschland in Container packt und nach Afrika fliegt oder so. Und das ist für mich eher jetzt dieses alte Modell, was natürlich immer noch in Katastrophenfällen, in Einzelfällen Sinn macht, dass man tatsächlich Sachen wie Nahrungsmittel irgendwie notfallmäßig ganz schnell irgendwo hinbringt. Aber langfristig taugt das eben nicht, aus meiner Sicht. Und vielleicht, was ich damals für mich persönlich in meiner eigenen Journey zu dem Thema sehr spannend fand, die Weltbank, also diese riesige Institution, die Millionen und Milliarden von Krediten vergibt, unter anderem zur Armutsbekämpfung, hat so um das Jahr 2000 rum eine große Studie gemacht, Voices of the Poor, sozusagen die Stimme der Armen. Und da hat man, 40.000 Arme weltweit befragt, wie die Armut definieren. Das kann man auch immer noch nach wie vor runterladen, googelt Voices of the Poor, World Bank, da wird man diesen Report finden. Und das Erschütternde ist, wenn man das hört, was die beziehungsweise liest, was die Leute sagen, dann kommen oft so Sachen wie die persönliche Würde. Also, dass Leute sagen, ich fühle mich wie nichts. Oder ganz krass einige Formulierungen, ich fühle mich wie Müll. Und das ist für mich absolutes No-Go, wo ich sagen würde, das geht überhaupt nicht. Ja, wie kann ein Mensch, der in Gottes Angesicht geschaffen wurde, für den Jesus ans Kreuz gegangen ist, wie kann so ein Mensch zu dem Schluss kommen, ich bin wie Müll? Und deswegen ist das auch wichtig, dass man nicht über die Armen spricht, sondern auch mit den Armen spricht, um zu verstehen, was heißt denn für diese Menschen Armut? Und natürlich gehören da diese materiellen Dinge mit rein, aber eben ganz stark auch dieses Konzept von Würdelosigkeit, ich bin nichts wert, keiner merkt, ob es mich gibt oder nicht. Ich glaube, aus Indien war das ein Satz, die gesagt haben, wenn ein armer Mann stirbt, kommt kein Mensch zur Beerdigung. Da würde ich jetzt sagen, okay, das ist für mich vielleicht nicht so wichtig, aber zeigt einfach dieses, ich bin nichts, ich bin Müll, ich bin nichts wert.
Hast du dich da als Missionar dann schon mit dem Thema einfach auseinandergesetzt oder würdest du sagen, dass du schon noch so ein bisschen mit diesem alten Ansatz vielleicht in Vietnam angekommen bist und sich da auch ein bisschen dein Denken drüber geändert hat?
Also bei mir war das so, dass ich tatsächlich schon mit 17, 18 angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich hatte damals schon den Entschluss gefasst, Missionsarzt zu werden. Damals hatte ich noch eher dieses relativ traditionelle Verständnis, habe dann aber in den folgenden Jahren, auch während meines Studiums, dann versucht, einfach mehr zu verstehen über diese Themen und war auch 92 mal in Mali, habe Projekte der Allianzmission da besucht. Also schon mein ganzer Ausbildungsgang habe ich mich damit beschäftigt, habe dann auch in Liverpool Tropenmedizin studiert für eine Zeit. Und immer mehr wurde halt deutlich, so dieses klassische, ich verbinde jemanden, der da unten liegt, am Fuß der Klippe, dass man vielleicht überlegen sollte, wie kann man vielleicht verhindern, dass die Leute überhaupt die Klippe runterfallen? Oder so dieser Klassiker, warum sollte ich dauernd Durchfallerkrankungen bekämpfen die ganze Zeit? Vielleicht wäre es schlauer, für sauberes Trinkwasser zu sorgen. Das war, glaube ich, so mein Einstieg in das Thema. Und irgendwann kam dieses fantastische Buch von Brian Myers raus, Walking with the Poor, was für mich so ein Paradigmenwechsel ist, immer so ein großes Wort, aber ein Stück weit war es das schon, tiefer zu verstehen, was hängt da alles dran und drin. Und da war diese Studie von der Weltbank auch ein wichtiger Baustein, zu verstehen. Es geht auch ganz viel darum, den Menschen Würde wiederzugeben und eben nicht nur einfach was für sie zu tun. Und da gibt es auch ein Buch, was ich immer allen empfehle, die mit dem Thema arbeiten, When Helping Hurts, also wenn Hilfe wehtut. Und die haben das, finde ich, ganz interessant gelöst. Die gehen auch auf diese Studie ein und die haben so eine kleine Formel entwickelt. Und da ich Mathe-Leistungskurs hatte, finde ich Formeln cool. Und die sagt einfach nur, einfache Addition, no worries. Die sagt also eine materialistische Definition von Armut. Also das, was ich anfangs erklärt hatte, Armut ist Mangel an Dingen. Plus der Gottkomplex der materiell Reichen, das muss ich kurz erklären. Gottkomplex verstehen die Autoren, und das ist auch was, was ein indischer Christ mal gesagt hat, ich spiele Gott im Leben anderer Menschen. In der ganz negativen Form, ich bin so der totale Ausbeuter mit der absoluten Macht. Das ist hoffentlich bei uns Christen nicht so das Thema, aber das andere Thema ist so ein bisschen Retterkomplex. Und ich habe in Vietnam auch zum Beispiel bei einer großen Überflutung, die ja leider auch vor wenigen Wochen auch wieder in Vietnam war, das war damals, als ich da war, auch mal irgendwann. Und da bin ich auch mit dem Boot da rumgefahren, habe Menschen Lebensmittelpakete gebracht, was auch richtig war zu dem Zeitpunkt, weil es da ging es ja wirklich um Soforthilfe. Aber das macht eben was mit einem, wenn man sozusagen da rumfährt und man trifft eine Familie, die da sich gerade noch so auf so einem Hügel gerettet hat und auf Essen wartet und man gibt denen das. Das macht was mit mir selbst. Und da ist die Gefahr, dass ich in so ein Retterkomplexbild da so reinkomme und so gedanklich, boah, dir geht's echt schlecht, was für ein Glück, dass ich komme und dir helfe. Das tut mir irgendwo gut. Und ja, das ist aber auch eine gefährliche Tendenz, weil ich dann den anderen auch so ein bisschen in der Gefahr stehe, den so als Objekt meiner Hilfeleistung degradiere. Und das wiederum verschärft dann dummerweise genau dieses mangelnde Selbstbewusstsein oder diese fehlende Würde, die diese armen Menschen empfinden, weil die dann eben sagen, oder ich verstärke mit meiner Handlung dieses Denken, ich kann nichts, ich bin auswegslos in der Situation ausgeliefert, ich bin darauf angewiesen, dass so ein weiser Mann kommt und mir hilft. Und das führt dann zu Schaden für beide. Also der Arme aus genannten Gründen wird Schaden nehmen, weil es dieses mangelnde Selbstwertgefühl, die mangelnde Würde verstärkt. Ich nehme Schaden, weil ich eine Rolle einnehme, die mir nicht zusteht.
Wenn man jetzt dieses Bild nimmt, was ist dann der Kontrast oder kann man von einem Kontrast sprechen, wenn man jetzt von moderner Armutsbekämpfung spricht?
Definitiv gibt es da andere Ansätze. Ich überlege jetzt, wie das am besten ist, einzusteigen. Vielleicht eher nochmal eine ganz hohe Flughöhe. Also ich zoome jetzt mal sozusagen raus, weil ich gern so ein Framework erklären wollte, was mir damals sehr geholfen hat, zu verstehen, was auch viele Leute, wie zum Beispiel auch dieser Brian Myers, benutzen in seinem Buch. Und zwar sozusagen bei Adam und Eva anfangend, also wirklich ganz, ganz hohe Flughöhe. Gott hat uns geschaffen, dass wir in Beziehung leben. Das ist für mich ein fundamentaler Teil meines Glaubens. Gott selbst lebt in sich in Beziehung, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das heißt, der logische Schluss ist, alles, was Gott geschaffen hat, insbesondere uns, die wir als sein Ebenbild geschaffen worden sind, ist auf Beziehung hin geschaffen. Das heißt, in der perfekten Welt, wie sie vor dem Sündenfall war, waren eben die Beziehungen intakt. Die Beziehung zu Gott war intakt, die Beziehung zu mir selbst war intakt, die Beziehung zu meinem Nächsten war intakt und auch die Beziehung zur Schöpfung, also zu Pflanzen, Tieren und so weiter, war intakt. Und der Sündenfall war leider eben auch ganzheitlich. Das ist ein Begriff, den wir häufig verwenden. Das heißt, durch den Sündenfall ist zuerst mal die Beziehung zu Gott zerstört worden, aber eben auch die Beziehung zu mir selbst, die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zur Schöpfung. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil manchmal die Evangelikalen, sage ich jetzt einfach mal so, so eine Verkürzung des Sündenfalls, soll ich sagen, postulieren. Das heißt, da geht es nur um diese Beziehung zu Gott, bis dahin, dass wir sagen, es geht nur darum, Seelen zu retten. Ich polarisiere das jetzt ein bisschen und überziehe das ein bisschen. Ist völlig egal, was mit den anderen Dingen passiert, weil es geht ja darum, die Menschen zu retten, dass die dann irgendwie in den Himmel kommen. Was zu kurz greift. Natürlich ist diese Beziehung zu Gott extrem wichtig und letztlich auch eine Grundlage für die anderen. Aber ich glaube, dass Jesus gekommen ist, um all diese Beziehungen zu versöhnen. Das kann man auch im Korintherbrief nochmal zum Beispiel nachlesen. Und auch, dass Gott uns den Dienst der Versöhnung, uns mit diesem Mandat sozusagen ausgestattet hat, eben Menschen aufzurufen in die Versöhnung zu Gott. Und daraus resultiert dann auch die mögliche Versöhnung zu meinem eigenen Selbstbild, zum Nächsten und zur Schöpfung. Das ist also sozusagen das ganz, ganz große Framework. Das heißt, es geht halt um so einen ganzheitlichen Ansatz, dass ich Menschen nicht jetzt auf eine Seele reduziere, die ich irgendwie retten muss, aber natürlich auch nicht auf den Körper, wo es nur darum geht, dem jetzt Essen zu geben und alles andere ist egal, sondern diese ganze Vielfältigkeit, wir sagen deswegen ja auch den ganzen Menschen sehen, was ich auch letztlich einen guten Begriff finde, oder ganzheitlich. Das heißt, Armutsbekämpfung hat diese ganzen Dimensionen. Das würde ich da vielleicht so als mal ganz groß abgebissen nennen.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen an einem Beispiel oder so verdeutlichen, was es bedeutet, diese vier Beziehungen im Kopf zu haben, wenn es darum geht, jetzt bei der Arbeit Menschen zu begegnen?
Genau, also wichtig ist, denke ich, erstmal den Leuten auch zuzuhören. Also, dass ich eben nicht komme, und das ist so eine Gefahr, die ich manchmal tatsächlich auch sehe, wenn ich mit Bewerbern spreche. Also ich mache ja bei uns auch diesen Bewerbungsprozess und da kommen eben manchmal Leute, die sagen schon, also pass auf Thomas, ich würde mich gerne für Mission bewerben, ich möchte ein Waisenheim in Uganda gründen. Ist tatsächlich ein relativ typisches Phänomen, was ich immer wieder, ohne Witz, immer noch mal höre. Und wo ich dann manchmal denke, erstmal ein bisschen anhalten hier und allein diese Vorstellung, dass ich sozusagen in Deutschland mir überlege, wie kann ich jetzt jemandem aus einer anderen Kultur helfen, wo ich vielleicht noch nie da war oder vielleicht mal für 2 Wochen als Touri oder von so einer Missionsfreizeit da war, zu glauben, ich weiß jetzt wirklich, wie ich diesen Menschen helfen kann, indem ich so eine verkürzte Vorstellung habe, das finde ich, ist im Grunde genommen ja total arrogant. Es ist natürlich nicht so gemeint und die Motivation ist ja in der Regel ganz positiv und ich finde das ja toll, dass Leute sagen, ich möchte ja was tun, auch so meine Komfortzone Deutschland verlassen, mich so ein Land aufmachen, aber ich muss ja auch erstmal verstehen, wer ist denn das überhaupt da mein Gegenüber und wem begegne ich da und was will der denn vielleicht, wie ich ihm helfen kann, und das halte ich halt für ganz, ganz wichtig. Das heißt, mit einer großen Offenheit erstmal in so ein Land zu gehen, so man es denn tut, und erstmal zu sagen, ich komme jetzt hier erstmal jemand, der lernen möchte und der zuhören möchte. Also das halte ich für absolut elementar und nehme mir wirklich Zeit zu verstehen, was sind denn die Bedürfnisse der Menschen? Und versuche natürlich die Sprache zu lernen, die Kultur zu verstehen, zu sehen, wie machen das andere, was passiert da? Und das finde ich einen sehr wichtigen Ansatz, der auch im säkularen Bereich von Entwicklungszusammenarbeit immer stärker vorkommt. Es gibt ja so Begriffe wie partizipativ arbeiten, also so die Community einbeziehen. Da gibt es auch ein interessantes Modell, das nennt sich People First Impact Method, PFM mit der furchtbaren Abkürzung PFM. Das finde ich sehr interessant, weil da ist der Ansatz, dass man erstmal verschiedene soziale Gruppen in einem Dorf, in einem Stadtteil, in einem Distrikt identifiziert und dann überlegt, wenn ich jetzt wirklich verstehen will, was die Menschen bewegt in diesem Stadtteil, Dorf, Distrikt, welche Personengruppen würde ich denn gerne befragen? Also vielleicht die alten Menschen, die Kinder, die alleinerziehenden Mütter, die Pastoren oder geistlichen Leiter, die Polizei, die Sozialarbeiter, wie auch immer. Und dann so Gruppen formt und Interviews macht mit diesen Untergruppen, sage ich mal. Und auch sehr agendafrei versucht, da reinzugehen und erstmal zu fragen, was war denn einfach wichtig in eurer Community in den letzten Jahren? Was waren wichtige Dinge? Und dann versucht rauszufinden, was beschäftigt die Leute. Und dann eben nicht nur auf Probleme schauen, da werden sicher auch Probleme angesprochen, sondern auch zu gucken, wo gab es dann was Positives? Wo sind die Leute stolz drauf? Wo gab es denn mal ein gutes Beispiel? Und das ist eben auch neben diesem sehr, sehr wichtigen erstmal zuhören, partizipativ arbeiten Ansatz, auch der zweite Ansatz, da gibt es verschiedene Begriffe zu, da gibt es einmal das ABCD, das man sich schön merken kann, Asset-Based Community Development, also auf lokale Ressourcen achten, oder vergleichbar, das nennt sich Appreciative Inquiry, also ich sag mal so eine wertschätzende Untersuchung, also nicht zu sagen, ich gehe da jetzt rein und versuche jetzt mal die Probleme zu finden, was ja schon mal besser ist, als zu sagen, ich weiß die Probleme, in Klammern, aber zu sagen, was läuft denn hier richtig gut? Und da hat sich tatsächlich so ein toller Ansatz entwickelt. Wir haben das tatsächlich in unserer Arbeit verwendet in Vietnam, in unserer NGO. Und zwar war das in Bezug zu Mangelernährung bei Kindern. Also in der Zeit, wir sind ja 98 nach Vietnam gekommen, da war in manchen Dörfern, wo wir gearbeitet haben, waren über 50% der Kinder mangelernährt. Katastrophal, weil das hat natürlich unheimlich viele Folgen für Gesundheit, für Sterblichkeit und so weiter. Und da hat eine NGO, Save the Children, die hat nämlich dieses Appreciative Inquiry auf diesen Kontext angewendet. Und dieses Modell haben wir dann auch tatsächlich kopiert, weil der Ansatz ist, man geht in so ein Dorf und wiegt alle Kinder. Und in Vietnam ist das auch relativ gut möglich. Man versucht dann einzuschätzen, wie ist so der wirtschaftliche Stand der Familie. Also die Idee ist, man guckt, wo gibt es gesund ernährte Kinder bei armen Familien.
Oh,
weil
spannend.
Man sagt, ja, das ist ein super Ansatz. Also, das ist eines unserer besten Projekte ever, weil man überlegt, okay, da gibt es gesund ernährte Kinder von armen Familien. Das heißt, was machen die denn? Wie haben die das denn geschafft, mit ihren begrenzten Ressourcen ihre Kinder gesund zu ernähren? Und dann ist dieses Projekt, ist der Ansatz eben so, dass man also diese Gruppen identifiziert, also diese zwei Faktoren raussucht, wo sind Kinder mangelernährt versus wo sind Kinder normal ernährt, und dann so ein, ich sag mal, Wealth Ranking würde man es in Englisch nennen, also so ein bisschen Ranking, sozialer Status der Familien. Und die Zielgruppe ist dann arme Familien, gesund ernährte Kinder. Und dann formt man Gruppen von 10, 12 Frauen mit mangelernährten Kindern und besucht dann die Familie, die arm ist und gesund ernährte Kinder hat. Und dann kochen die gemeinsam das gleiche Essen wie diese Familien. Und dann hat man zum Beispiel in Vietnam herausgefunden, dass die Familien so ein, also Süßwasserkrebse zum Beispiel im Reisfeld mit einsammeln und dann in ihren Eintopf, in ihre Suppe behauen. Im Prinzip eine fantastische Proteinquelle, die auch noch kostenlos ist. Und das Tolle ist, das funktioniert wirklich. Wir haben das ja über Jahre gemacht und die Reduzierung der Mangelernährung war zum Teil von 50% auf 10% in einem Jahr. Oh, und mit einem nachhaltigen Effekt, also ganz großartig. Das war, sorry, ich neige dazu lange zu antworten, wie du merkst, Emeline, aber das ist für mich ein fantastischer Ansatz. Und da merkt man eben total dieses andere Denken, weg von dem, Arme ist Mangel an Dingen, ich bringe da jetzt Wurstkonserven hin, sondern zu gucken, was haben die Leute, wo gibt es Strategien, die vielleicht selber entwickeln haben, wie kann ich das verstärken? Und das ist für mich einer dieser modernen Ansätze von Armutsbekämpfung.
Ich habe gerade gedacht, wenn ich jetzt so eine Mama wäre, die ein nicht mangelernährtes Kind hat und einer anderen Frau erzählen darf, wie sie ihrem Kind helfen kann, nicht mehr mangelernährt zu sein, das muss für die ja auch einfach voll bedeutsam sein, dass sie merkt, hey, da kann ich jemandem helfen, das ist voll schön.
Ja, nee, das ist ein super Gedanke. Danke, dass du das aufgreifst. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt dabei. Führt mich auch noch zu dem anderen Stichwort, also ich hatte ja diese beiden Stichworte, also mit den Leuten arbeiten, Fragen stellen und dann eben das Positive rausfinden, nochmal zu dem ersten, die Leute involvieren. Es gibt so einen Guru, sage ich mal, was partizipatives Arbeiten angeht, Robert Chambers heißt der Mann, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, der ist schon recht alt inzwischen, der hat ein wegweisendes Buch geschrieben, das heißt Handing Over the Stick. Was er damit meint, ist den Zeigestock, also nicht den Stock zum Leute verhauen, sondern den Zeigestock. Und das ist auch was, was ich geliebt habe bei diesen partizipativen Ansätzen, dass man mit einer Community arbeitet. Und so ein Klassiker, den wir dann auch immer wieder gemacht haben, ist anzufangen mit einer sogenannten Community Map. Also einfach die Leute zum Beispiel in so einem Dorf bitten, malt mir doch mal euer Dorf auf und die wichtigsten Dinge. Also, und dann sieht man auch schon mal, was ist denn wichtig? Also das sind natürlich so Sachen, wo läuft der Fluss, wo ist der Markt, wo ist der Shop, wo sitzt der Bürgermeister oder der Schamane oder wie auch immer. Und das Geniale ist dabei, dass völlig klar ist, ich als der weise Mann bin jetzt nicht der Experte. Das heißt, es ist völlig klar, dass die mir erstmal erklären müssen, wie funktioniert ihr Dorf. Also ich komme schon mal mit der ersten Übung raus aus diesem, ich bin der tolle weise Lehrer, der alles weiß, hin zu dem, erklärt ihr mir das doch mal. Und da ist eben dieses Handing over the Stick wirklich physisch, passiert dann oft so, also ich habe da auch diverse Fotos und Videos zu, weil mich das so fasziniert hat, dass man wirklich dann der Person diesen Zeigestock in die Hand gibt. Also man kann das natürlich unterschiedlich machen. Wir haben es zum Teil auch auf dem Boden gemacht. Man kann das aber auch so auf Tapetenrollen machen. Die hängt man dann auf und dann ist das wirklich so, dass dann vielleicht so eine arme Frau wirklich mit so einem Zeigestock da steht und der Gruppe mal erklärt, wie ihr Dorf ist. Und das hat so eine Power, die Leute auch emotional zu verändern. Das ist so ein bisschen, was du sagtest, bei dem Beispiel da mangelernährt, beziehungsweise eben gesund ernährt trotz Armut. Und ich erinnere mich an einen dieser Workshops, wo hinter mir dann Frauen gesagt haben, die waren, ich weiß nicht mehr genau, Mitte 30, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass wir mal nach unserer Meinung gefragt wurden. Oh, krass. Das ist schon echt krass. Das weiß ich bis heute, da kommen mir fast die Tränen, wenn ich daran denke. Also wie wichtig dieser Aspekt ist, dass ich erstmal den Leuten diesen Stick gebe, nicht um zu hauen, sondern um mir was zu zeigen. Mhm. Und das ist, deswegen ist das Mindset so wichtig. Also es geht jetzt nicht darum, ich sag mal, so einen Toolkoffer abzuarbeiten, sondern ich muss verstehen, wie wende ich mich diesen Menschen zu. Und in vielen Kulturen sind die viel sensibler und haben viel besseres Sensorium zu merken, was ist meine Haltung, was ist meine Attitude, wie denke ich über die. Und wenn ich dann in diesem Denken komme, da sitzt der arme Dumme, ich helfe dem mal mit meiner Weisheit, da ist es natürlich im Grunde genommen schon gleich vorbei. Ja, dann ist when helping hurt. Dann tut nämlich helfen weh und richtet Schaden an. Aber das ist nicht einfach, weil wir so getrimmt werden und dummerweise die ganze, soll ich sagen, Hilfsindustrie damit arbeitet, dieser Klassiker, armes, kleines, hungriges Negerkind und fröhliche Augen, weil ich dem irgendwas gebe. White Saviorism ist ja so auch so ein Stichwort heutzutage. Das ist natürlich katastrophal und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir diese Themen in der Allianzmission behandeln und da lege ich ziemlich Wert drauf, dass wir über diese Themen sprechen, zum Beispiel bei den Vorbereitungsseminaren, sowohl für Shorties als auch in der Vorbereitungszeit von Missionaren.
Also je mehr ich mich mit dem Thema befasse, merke ich auch, dass es unfassbar wichtig ist und dass es auch echt bereichernd ist.
Total.
Ich habe mich gefragt, ich kann mir vorstellen, dass du da jetzt nochmal einen weiteren Blick hast, wie sich auch Armutsbekämpfung vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten global entwickelt hat. Also einfach auch dadurch, dass du Bereichsleiter warst von Afrika und bist,
Ostafrika.
Ich bin mir unsicher.
Nee, also, Ostafrika war es. Ja, Ostafrika war es, aber nicht ganz Afrika, Ostafrika und auch tatsächlich seit Anfang dieses Jahres nicht mehr. Ja, ist natürlich auch wieder ein Big Topic. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich ins Rambling komme, da musst du mich anhalten. Also, man hat dieses, erstmal die Leute fragen, das ist schon relativ stark, würde ich mal sagen, auch in der säkularen Entwicklungszusammenarbeit angekommen. Und da erlaube ich mir auch nochmal eine Nebenbemerkung. Ich reg mich manchmal tierisch darüber auf, dass ich so das Gefühl habe, dass manche Frommen so sagen, also ja, also von diesen säkularen Organisationen, die sind ja nicht fromm, da kann ich ja nichts von lernen, die haben die falsche Attitude oder was auch immer. Das finde ich eine katastrophale Haltung. Also auch da gibt es wirklich kluge Leute, die, wo viel Geld und Research und Brain reingegangen ist. Und das sind oft super hingegebene Leute. Natürlich fehlt denen Jesus manchen von denen Jesus aus meiner Sicht, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht viel von denen lernen kann. Also das sozusagen nochmal als kleine Vorbemerkung. Und wenn man jetzt mit Donors, also mit Geldgebern, zum Beispiel jetzt Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wo wir teilweise tatsächlich auch Geld in Vietnam bekommen haben oder Asian Development Bank oder wie auch immer EU-Fördertöpfe, da ist es inzwischen so, dass viele dieser, ich sag mal so Hilfsprojekte, auch wenn der Name schon ein bisschen schwierig ist, da musst du schon in deinem Antrag deutlich machen, dass du solche partizipativen Prozesse drin hast. Also, dass man eben nicht einfach sagt, ich habe jetzt in Deutschland die Idee, ich baue jetzt hier mein Waisenhaus, sondern was hast du gemacht, um die Bevölkerung zu befragen? Hast du den Kontext analysiert? Was gibt es für andere Player? Diese ganzen wichtigen Fragen. Und auch, jetzt komme ich auch noch eins meiner Lieblingsstichworte, Auswertung. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja manchmal so die Vorstellung, wir haben so einen tollen Plan und den muss ich jetzt 1:1 umsetzen und in Klammern schlimmstenfalls auch noch in Deutschland entwickeln Plan, ohne je vor Ort gewesen zu sein. Wenn man jetzt Community Development, der Begriff sagt ja auch schon was. Es geht ja darum, hier mit einer Gemeinschaft von Menschen zu arbeiten. Das ist ja ein hochkomplexes System mit unheimlich vielen Einflussfaktoren. Auf viele habe ich null Einfluss als kleiner NGO-Mitarbeiter. Da ist es ja völlig verfehlt zu denken, mit meinem tollen Plan krempel ich jetzt hier dieses ganze Dorf um, sondern da tut eine Portion Demut gut zu sagen, okay, ich habe einen begrenzten Einfluss hier in einem komplexen System. Das heißt, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, was meine Intervention auslöst. Ich setze jetzt mal voraus, ich bin schon mal so schlau und habe nicht einfach gestartet, sondern habe eine Weile mit den Menschen gearbeitet und Dinge identifiziert und irgendwann sind wir jetzt bei Maßnahmen gelandet und beginnen die umzusetzen. Wenn ich jetzt meinen Plan habe, und es ist gut, einen Plan zu haben, weil sonst weiß ich ja gar nicht, wo ich überhaupt hin will, wenn ich jetzt anfange, meinen Plan umzusetzen, muss ich ja ehrlicherweise zugeben, ich weiß ja nicht, was wirklich rauskommt. Deswegen ist es eminent wichtig zu schauen, was passiert denn da als Folge meiner Intervention. Da gibt es nämlich hoffentlich gute gewünschte Ergebnisse, da gibt es aber in aller Regel auch unerwünschte Nebeneffekte oder vielleicht tolle Sachen, die ich gar nicht im Blick hatte, die sich entwickeln. Deswegen ist für mich absolut essentiell, um überhaupt Aktivitäten steuern zu können, regelmäßige Feedback-Loops. Also zu fragen, was passiert da, was mache ich da? Dann immer wieder zu schauen, ich mache jetzt meine Intervention A und nach ein paar Wochen merke ich, das läuft super, dann mache ich mehr von dem Teil, das läuft schlecht, sofort einstellen. Oder ich habe ja was Tolles entdeckt, lass uns mehr Ressourcen in dieses neue Feld geben. Also das, glaube ich, ist da einfach auch ein ganz wichtiger Punkt. So in meinem Prinzipienkoffer, den ich hier, meine Prinzipienliste, also erstmal Demo zuhören, ganzen Menschen sehen, positive Dinge identifizieren, immer wieder schauen, was passiert. Evaluieren, monitoren, absolut essentiell.
Würdest du sagen, dass das die letzten Jahrzehnte besser geworden ist? Also dass das mehr passiert mit dem Monitoring?
Ja, Monitoring definitiv, weil auch das in der Regel bei solchen Geldgebern auch verlangt wird. Und auch die Spender inzwischen, also es gibt ja einmal mehr diese formalen Geldgeber, die dann auch oft so eine relativ klar definierte Checkliste haben, was sie alles wollen. Und daneben gibt es ja, und wir haben ja in der Allianzmission dankenswerterweise auch Leute, die uns Geld spenden ohne so eine riesen Checkliste, aber auch die möchten wissen, was passiert denn da? Was ist denn der Impact, also die Wirksamkeit der Maßnahme? Und das ist schon mehr und mehr wird das, wie soll ich sagen, gefordert, verlangt, erwartet, was ich sehr, sehr gut finde. Und eben auch diese Bedeutung von partizipativen Prozessen hat sich verändert. Also da gehen auf jeden Fall Dinge in die richtige Richtung. Allerdings muss man auch sagen, ich habe das gerade vor kurzem nochmal gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie die Studie hieß, aber wo jetzt auch in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit die Leute oft doch ernüchtert waren, dass man auf dem Papier sehr partizipativ arbeitet und sehr stark versucht, die Leute zu empowern und Entscheidungen einzubeziehen. Aber in der Realität, dass dann oft bei weitem nicht den Ansprüchen, Zielen, tollen Statements entspricht, weil das einfach extrem mühsam ist. Und da beißt sich auch oft so die berühmte Katze in den Schwanz, weil oft solche institutionellen Geldgeber und auch die Spender, die wollen am liebsten von Anfang an ein sehr klares Projekt wissen. Deutsche lieben es übrigens, Gebäude zu finanzieren. Also da gibt es irgendwie immer Geld für, was mich immer zum Wahnsinn treibt. Das heißt, auf der einen Seite ist der Anspruch, wenn du Geld willst, A, institutioneller Donor, B, Spender, dann möchte ich relativ genau wissen, was du eigentlich machen willst. Aber das ist eigentlich von den Gründen, die ich gerade erklärt habe, oft gar nicht so hilfreich, sondern aus meiner Sicht der beste Ansatz ist, ich arbeite erstmal eventuell über Monate mit meiner Zielgruppe und finde im Prozess raus, was die wollen, fange an und adaptiere mein Projekt die ganze Zeit. Das ist für mich der beste Weg. Dafür bekommt man auch schlecht Geld. Das ist so das Dilemma. Wobei auch da aus meiner Sicht es wichtig ist, ich nenne das jetzt einfach mal Donorerziehung. Das heißt, wenn man glaubhaft nachweisen kann, ich weiß, was ich hier tue, wir haben Impact, wir rechnen das auch einwandfrei ab mit externer Buchprüfung und so weiter, dann kann es auch gelingen, dass man Geldgeber hat, die dann den Weg mitgehen. Das war auch unsere Erfahrung in Vietnam. Wir haben mit einer Organisation gearbeitet, die eher klassisch agiert, also Projektantrag, ziemlich genau beschreiben, wofür du das Geld ausgibst und so weiter. Nachdem die mehrmals bei uns in Vietnam waren, haben die uns nachher tatsächlich Geld am Anfang des Jahres zur Verfügung gestellt. Mehr oder weniger macht mal was, zum Beispiel im Bereich Armutsbekämpfung. Und wir vertrauen euch, dass ihr den besten Weg findet, weil ihr diese partizipativen Prozesse benutzt, weil ihr immer wieder steuert, je nach Wirksamkeit. Aber am Ende des Jahres gibt es natürlich eine Tip-Top-Abrechnung, wo das ganz genau beschrieben wird und abgerechnet wird mit Buchprüfung und so weiter. Das war perfekt. Das ist dann wertvolles Geld in dem Sinne, weil man dann wirklich für die Wirksamkeit am Kunden, sage ich jetzt einfach mal so salopp, die höchste Wirkung hat. Und das ist auch noch eine weitere Tücke in diesem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, Armutsbekämpfung. Ich sag mal, im normalen Business-Kontext ist ja der Kunde, der zahlt. Das heißt, ich biete einen Service, was weiß ich, Gesundheitsservice, Beratungsservice. Wenn mein Service schlecht ist, geht der Kunde woanders hin und ich merke, oh, das war nicht so gut, ich muss mich anpassen. Bei diesem Thema Armutsbekämpfung ist die Frage, wer ist der Kunde? Leider ist oft das Missverständnis, der Kunde ist der Geldgeber. Das heißt, ich mache das, was der Geldgeber will. Wenn der gerne irgendwo Häuser bauen will, dann baue ich Häuser. Ich überspitze jetzt etwas, du merkst. Aber eigentlich ist der Kunde der arme Mensch, dem ich helfen möchte. Nur der hat die schwächste Stimme, weil der gibt mir kein Geld. Und das ist eine konstante Spannung, in der ich mich befinde, weil einerseits möchte ich ja auch konstruktiv mit den Geldgebern arbeiten. Aber mein wichtigstes Zielgruppe sind nicht die Geldgeber, sondern meine wichtigste Zielgruppe ist da die Community, mit der ich arbeite. Und da muss der Impact nachgewiesen werden und da muss ich Wirkung erzielen. Und erst sekundär der Geldgeber. Aber das ist nicht so ganz einfach, weil leider, wes Brot ich fress, das Lied ich sing, ja, Geld regiert. Also es ist leider oft eine andere Dynamik. Und da kann man schon ein bisschen zynisch werden, wie man das auch immer wieder erlebt in der Armutsbekämpfung. Weil da oft die Interessen unterschiedlich sind und die verschiedenen, wie man sagt ja, Stakeholder, also Leute, die in dem Projekt beteiligt sind, da hat man eben auf der einen Seite Leute, die viel Einfluss haben, die aber letztlich vom Ergebnis gar nicht so viel spüren und dann hat man Leute, die ganz wenig Einfluss haben, die aber fundamental in ihrem Leben beeinflusst werden.
Ja, spannendes Thema. Ich weiß nicht, gibt es oder... Ich weiß nicht, du bist im Bereich Personalentwicklung auch angestellt. Wie schauen wir denn als Allianzmission, dass Armutsbekämpfung so effektiv geschieht, wie du das jetzt gerade beschreibst?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, Evelyn. Also ich habe ja schon mal eingangs irgendwann gesagt, Mindset. Also das ist tatsächlich für mich das Wichtigste, dass ich erstmal die Leute sensibilisieren möchte. Armutsbekämpfung ist nicht ganz so simpel. Und wenn du da ein Waisenhaus in Uganda baust, ist das vielleicht nicht der beste Ansatz. Also da auch versuchen, mal bei den, ich sag mal, traditionellen Vorstellungen mit denen mal aufzuräumen. Und das ist ja mir auch nochmal wichtig, das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen arrogant manchmal, aber das ist ja völlig klar, dass man erstmal solche Vorstellungen hat, weil woher soll man es auch anders wissen? Es sei denn, man hat schon mit jungen Jahren angefangen, sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Da gibt es also durchaus Leute, die da auch schon recht weit sind, auch manchmal, wenn sie eine Ausbildung und ein Studium in dem Bereich gemacht haben, viele eben aber nicht. Und ich habe ja schon über viele Jahre auch bei so einer größeren internationalen Konferenz solche Workshops gemacht und hat manchmal, ich sag mal, Missionare, Mitarbeiter da sitzen, die schon 10 Jahre in Afrika oder Asien unterwegs waren, noch nie über diese Themen gehört hat. Da bin ich immer völlig fassungslos. Und das dürfen wir bei der Allianzmission nicht haben. Da würde ich mich persönlich gekränkt fühlen. Das heißt, mir ist ganz wichtig, dass dieses Thema vorkommt. Deswegen bin ich auch mit großer Vehemenz dabei zu sagen, selbst bei den Shorty-Vorbereitungsseminaren, wobei die ja oft gar nicht direkt in Armutsbekämpfung involviert sind, manche dann schon und auch nur in Anführungszeichen ein Jahr, aber auch da dieses Thema zu platzieren, weil es eben wichtig ist, wie schaue ich auf dieses Thema? Und da ist immer noch viel Land einzunehmen, aber mein Anspruch ist zumindest die Mitarbeiter, die jetzt ausreisen, wo ich Verantwortung habe, dass die zumindest diese Themen schon mal gehört haben und wo ich sicher, was in meinem Einfluss steht, versuche umzusetzen, um sicherzugehen, dass wir da wirklich, wie soll ich sagen, mit einem Qualitätsbewusstsein rangehen, nicht um uns toll darzustellen, sondern weil es die Menschen verdienen, um die es hier geht. Das ist, denke ich, so wichtig. Weil uns diese Menschen so am Herzen liegen und weil diese Menschen Jesus so am Herzen liegen. Damit beginne ich oft diese Themen, dass ich nochmal auf die Antrittsrede von Jesu verweise im Lukas-Evangelium Kapitel 4, wo Jesus ja diese Schriftrolle nimmt in der Synagoge und Jesaja zitiert und da sagt, der Herr hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu verkünden. Ist für mich ein sehr großes Mandat, wenn ich Jesus folge, und das ist ja der Anspruch, der im Neuen Testament deutlich wird, und Jesus von sich sagt, das ist einer der, wie soll ich sagen, Pfeiler meines Dienstes. Genau, wir wurden jetzt gerade müde durch einen Teams-Absturz getrennt, aber ich versuche nochmal den Gedanken aufzugreifen. Also mir ist eben wichtig, weil Jesus diese armen Menschen so wichtig sind, dass er zu Beginn seines Wirkens auf der Erde in Lukas 4 ausführt, ich bin gekommen, um den armen Menschen gute Botschaft zu bringen. Und ich komme nochmal zurück, was wir am Anfang gesagt haben, ganzheitlicher Ansatz, die Versöhnung in all diesen Beziehungen. Aber natürlich gehört auch dieser materielle Aspekt von Armut da mit rein. Und weil Jesus diese Menschen so wichtig sind, sollten sie auch uns wichtig sein. Und das heißt, wenn ich solche Maßnahmen mache, dann soll ich auch darauf achten, dass ich sie so gut wie möglich mache, im Sinne von so gut für diese Menschen, denen ich dienen will und nicht in erster Linie gut für die Geldgeber. Und das ist mir sehr wichtig, und wir sind ja ausgegangen von der Frage Vorbereitung von Missionaren und so weiter. Also dieses Mindset, dieses Bewusstsein für die Themen schärfen und dann als lebenslanger Lerner, das ist natürlich für mich ein super wichtiger Aspekt von Personalentwicklung, Capacity Building und so weiter. Das heißt, das Entscheidende ist, den Mitarbeitern zu vermitteln, das ist A, ein super wichtiges Thema, weil es Jesus am Herzen liegt, und B, wir wollen es dann auch richtig gut machen. Das heißt, ich meine, ich bin ja nun, ich sag mal, fast Arzt gewesen, also ich bin zwar immer noch Arzt, aber praktiziere seit 25 Jahren nicht mehr. Wir würden ja auch nicht zu einem Arzt gehen, der sagt, ich habe mal zwei Bücher und zwei YouTube-Clips zu dem Thema gelesen, ich operiere dich jetzt mal eben. Da würden wir ja sagen, unmöglich, auch wenn ich sage, ja, aber ich bin doch Christ, ich mache es aus dem guten Herzen, würdest du, Evelyn, wahrscheinlich da auch nicht dich auf den OP-Tisch legen, ich ganz sicher auch nicht. Das heißt, warum haben wir nicht auch solche Ansprüche an Menschen, die in Armutsbekämpfung arbeiten? Das ist ein hochkomplexes Thema. Das kann man nicht mit dem Lesen eines Buches abarbeiten, sondern das ist ein lebenslanger Lernprozess. Und da ist es auch aus meiner Sicht, wenn man mal das scharf formuliert, eine totale Arroganz zu sagen, nur weil ich eine gute Motivation habe, mache ich das gut. Das geht gar nicht. Das geht im medizinischen Bereich nicht. Das geht auch nicht bei Armutsbekämpfung. Und deswegen, je nachdem, wie steil man da einsteigt und wie meine Job Description ist dann in so einem Arbeitseinsatz bzw. Dienst, sollte ich mich natürlich auch bemühen, eine gute Ausbildung dazu zu machen. Und da muss man eben dann im Einzelfall schauen, was heißt das jetzt konkret, und auch permanent mich weiterbilden zu dem Thema. Ja, genauso wie Mediziner sich hoffentlich permanent weiterbilden, um die aktuellsten Therapieempfehlungen auch machen zu können und so weiter. Das wäre jetzt auch mein Anspruch in der Allianzmission, und da versuche ich natürlich mit dem Hebel Personalentwicklung Angebote zu machen, Workshops zu machen, Gespräche, Leute zusammenbringen, weil das wird auch nicht zu Ende sein. Wir werden uns den Rest unseres Lebens mit dem Thema beschäftigen, weil es einfach schwierig, komplex ist und immer wieder neue Erkenntnisse dazukommen, sich der Kontext verändert. Deswegen passt das auch gut, diese beiden Themen. Ja, du merkst ja, ich habe da eine hohe Leidenschaft für das Thema. Das passt aber auch gut zu meinem anderen Bereich Personalentwicklung, weil der wichtigste Hebel ist natürlich die Capacity der Mitarbeiter in dem Bereich, die Kompetenz der Mitarbeiter in dem Bereich zu verbessern.
Ich überlege gerade, ob wir das Thema B4T noch mit reinnehmen. Von daher vielleicht kurz, damit die Folge nicht zu lang wird.
Aber genau, ich könnte natürlich noch ganz lange hier weitermachen, aber genau, wir müssen es begrenzen. Also B4T, was ist das? Business for Transformation. Meine eigene History, ich habe ja, wie gesagt, in Vietnam lange mit dem Thema Armutsbekämpfung gearbeitet und habe dann einen frommen Kanadier kennengelernt, der sagte mir, also Thomas, ich bin Unternehmer und Missionar. Und sagte, interessant, wie meinst du das denn? Ja, sagt er, ich betrachte mein Business als meinen missionarischen Dienst. Und dann hat er mir erklärt, was er macht. Und zwar hat er mit seiner Schwester und jeweils ihren Ehepartnern zusammen so ein Café in Laos gekauft und das zu so einer Art Starbucks plus Catering, sage ich mal, aufgebaut und hat bewusst Frauen eingestellt, die Opfer von Human Trafficking, sexueller Gewalt und so weiter waren. Und hat diesen Frauen würdevolle Arbeitsplätze gegeben, um ihnen zu helfen, auch aus diesem Sextrade da rauszukommen. Und der hat inzwischen, haben die mehrere Filialen und 400 Arbeitnehmer, glaube ich, inzwischen. Und ganz viele Frauen, die aus solchen schwierigen Verhältnissen kommen. Und das hat mich völlig begeistert, sein Ansatz. Und bin tatsächlich, als ich dann 2014 zurückkam, habe ich da den einem Gremium in den Ohren gelegen mit dem Thema und hatte dann Gott sei Dank auch zwei Bewerber in 2015, die Familien Mattner und Greisert, die mich gefragt haben, Gott hat uns in die Mission nach Afrika gerufen, wir sind aber Ingenieure und wollen jetzt nicht nur Theologie studieren, kannst du was mit uns anfangen? Das heißt, ein wichtiger Aspekt von Armutsbekämpfung ist, wenn ich nachhaltig sein will, also in dem Sinne, dass ich langfristig den Menschen helfen will, ist eben nicht Geschenke verteilen, sondern Arbeitsplätze schaffen. Das kann nicht jeder. Das ist ein bestimmter Prozentsatz in der Bevölkerung, die dieses Entrepreneur-Gen haben, sage ich jetzt einfach mal so, und das auch gut machen können. Und ist ja logisch, wenn ich es schaffe, ein gutes Unternehmen aufzubauen, wo Menschen unter würdevollen Bedingungen arbeiten können, dann sichere ich denen unter Umständen bis zu ihrem Lebensende ihre Einkünfte und habe damit einen wirklich guten Beitrag für Armutsbekämpfung geliefert. Und aus dem Grund haben wir auch als Allianzmission uns dem Thema gewidmet und haben ja sogar noch eine GmbH gegründet, die B4T Empowerment GmbH, die man auch unter diesem Stichwort googeln kann, da haben wir eine eigene Webpage, weil wir gemerkt haben, manche Themen kann man als Missionsorganisation nicht so gut bespielen, also zum Beispiel Risikokapital kanalisieren oder Firmenanteile erwerben, um A, Investitionen zu ermöglichen, B, auch eine gewisse Aufsichtsratsfunktion wahrzunehmen und so weiter. Um all das machen zu können, haben wir eben diese GmbH gegründet. Und das ist jetzt seit einigen Jahren ein spannendes Feld, was sich wirklich rasant entwickelt, nicht nur bei der Allianzmission, auch bei vielen anderen christlichen Organisationen. Wie kann man diesen Aspekt von Armutsbekämpfung auch mit ins Spiel bringen? Das ist natürlich nicht der einzige. Und ich erinnere nochmal an diese ganzen Themen mit Community Participation und so weiter und so weiter. Aber es ist ein wichtiger Pfeiler in dem großen Bild. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir uns da auch stärker engagieren und jetzt Erfahrung sammeln. Natürlich geht auch manches schief und da gehen auch Unternehmen, die wir vielleicht toll finden, unterstützend leider und so weiter. Das ist aber ja normal. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Feld und, glaube ich, ein wichtiger Beitrag zur Armutsbekämpfung, auch von der Bundesregierung erkannt. Es gab auch mal dieses Marshallplan für Afrika, was noch von dem damaligen Entwicklungshilfeminister Müller favorisiert wurde, der auch ein gläubiger Mann ist, meines Wissens, einfach zu sagen, wir möchten solche Initiativen unterstützen, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Weil wenn man dauernd nur von Spenden lebt, das ist einfach keine gute, nachhaltige Strategie. Und da ist Business for Transformation ein wichtiger Ansatz. Und vielleicht, das erinnert mich nochmal, ich bin jetzt in dem Alter, wo man dann Anekdoten schildert, aber das Stichwort nachhaltig würde ich auch nochmal gerne was zu sagen, weil das immer wieder auftaucht, Sustainability in Englisch. So ein klassisches Beispiel ist ja zum Beispiel, es gibt Durchfallerkrankungen und ich möchte das Trinkwasser verbessern. Nachhaltiges Projekt ist, ich baue jetzt Brunnen und zwar solche Brunnen, die, was weiß ich, auch in einem Dorf in Afrika repariert werden können. Das heißt, Nachhaltigkeit wäre, ich habe so ein Projekt, wo meine Pumpe so gebaut ist, dass die vor Ort mit lokalen Mitteln repariert werden kann. Ist schon mal ein guter Ansatz, eine Verbesserung zu dem, hochkomplexe Technik hinzustellen, die nach einem Jahr kaputt ist und dann vor sich hin rostet, was immer noch passiert. Der zweite Level von Sustainability oder Nachhaltigkeit wäre ja zu sagen, das Problem ist ja hier Trinkwasser. Das heißt, mein nachhaltiges Ziel ist, die Community findet Wege, sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Ob das meine tolle Pumpe ist, ob das Zisternen sind, ob das ein irgendein anderer Weg ist, ist jetzt erstmal egal. Aber ein Level noch weiter gedacht, und das ist eigentlich für mich das beste Ziel von Nachhaltigkeit, ist zu sagen, durch meine Maßnahmen ist die Community in der Lage, Probleme zu lösen. Ein Problem ist Trinkwasser, das nächste Problem ist vielleicht Gewalt gegen Frauen oder was auch immer. Das heißt, nachhaltige Armutsbekämpfung ist eben auch Menschen zu helfen, Probleme zu lösen. Und das ist eben so ein Anspruch, da geht es halt darum, Menschen zu empowern. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz entscheidendes Ziel auch von unserer Tätigkeit als Allianzmission. Wir wollen Menschen empowern. Und dazu brauche ich Mitarbeiter, die selbst erlebt haben, sie wurden auch empowered. Und das versuchen wir durch Personalentwicklung, durch unsere Leiterschaftsstrukturen, durch die Werte, die wir verkörpern, durch die Allianzmissionskultur, die wir versuchen zu prägen. Wir möchten Leute empowern. Und ich sage immer ganz gern, wir investieren in Menschen, in euch als Missionare, damit ihr wiederum in Menschen, in Klammern die Zielgruppe in dem Land, in dem ihr arbeitet, investiert, dass diese Menschen in der Lage sind, Kompetenzen aufzubauen, Leitungsfähigkeiten zu entwickeln, ein biblisches Mandat zu verstehen, näher zu Jesus zu kommen, um dann ihre Probleme zu lösen. Und vielleicht auch noch, jetzt sind wir schon bald am Ende, aber das muss ich auch noch unbedingt loswerden, Wir haben über dieses Thema Abhängigkeit gesprochen. Das ist ja so eines der klassischen Themen, auch wenn es um Armutsbekämpfung, Entwicklungszusammenarbeit geht. Das Ziel ist Unabhängigkeit. Also erstmal von der Abhängigkeit wegzukommen, da bin ich ja auch großer Verfechter. Eben, was ich gesagt habe, die Leute über Jahrzehnte an Spenden kann, ist nicht gut, schafft Abhängigkeit. Jetzt könnte man ja denken, das Beste ist doch, wenn gar kein Deutscher mehr in Tansania unterwegs ist, weil das wäre doch dann wirklich unabhängig. Ja, aber ich würde sagen, das ist eine Übergangsphase vielleicht, die hoffentlich nicht so aussehen muss, dass auf einen Schlag da alle Deutschen rauskommen oder alle Missionare oder so. Aber es ist wichtig, dass wir von dieser Abhängigkeit rauskommen, in eine gewisse Phase der Unabhängigkeit haben, wo wir auf Augenhöhe uns begegnen, wie man so schön sagt. Also meinetwegen tansanischer Partner und wir als Allianzmission auf Augenhöhe sprechen, um dann zu entscheiden, als gleichberechtigte Partner, nicht aus einer Abhängigkeit heraus, möchten wir zusammenarbeiten. Und das kann man dann auch Interdependence nennen. Das ist nämlich das Ziel. Nicht die Afrikaner lösen alles allein, die Deutschen lösen alles alleine. Das Ziel ist Interdependence. Das heißt, es gibt Bereiche, das sind, was weiß ich, Christen aus Tansania, viel schlauer und besser und erfahrener als Deutsche. Lasst die das doch machen. Und es gibt Bereiche, wo die Deutschen was beitragen haben. Und das gilt sowohl für Tansania als auch für Deutschland. Deswegen unterstützen wir auch dieses Mission in Return, auch Missionare aus Kenia nach Deutschland zu bringen, weil uns das gut tut, weil die bestimmte Dinge, sowohl was das Verständnis von Gottes Wort als auch gelebter Glaube etc. angeht, besser machen als wir. Und wir wären doch blöd zu sagen, wir machen es alleine. Und genauso gibt es Dinge, die wir als Deutsche noch beitragen können. Deswegen ist eben nicht mein Ziel, alle Missionare möglichst raus aus den Ländern. Das wäre ja auch etwas widersinnig für unseren Ansatz her, sondern zu sagen, empowert Menschen, seid selbst empowered und lasst uns dann als erwachsene Partner auf Augenhöhe zusammenarbeiten und entscheiden, in welchen Bereichen arbeiten wir zusammen, wo können wir uns befruchten. Und mich hat gefreut, wir hatten ja beim Freundestag den Oscar Murillo, ein sehr begnadeter Redner, geistig reifer Mann, Bischof in Kenia zu Gast, der hat genau auch das gesagt. Er sieht auch als Wunsch und Ziel Interdependence. Und mit solchen Partnern ist es natürlich eine Freude zu arbeiten, weil wir da einfach merken, beide Seiten bringen was ein, beide Seiten profitieren voneinander. Und man kann auf Augenhöhe ohne eine Abhängigkeit, Macht, Geld, diese ganzen unleidigen Themen zusammenarbeiten. Das ist natürlich fantastisch, wenn das gelingt. Das ist ein mühsamer Weg, aber da geht's hin.
Perfekt. Möchtest du, dass das dein Schlusswort ist? Oder
ja, war nicht so schlecht, das Schlusswort, gell?
Das war wirklich gut. Oder möchtest du gerade noch irgendwas loswerden, irgendwas, was Hörer hören sollten?
Tja, weiß auch nicht. Ich meine, einfach leicht, nur als Wiederholung, so dieses, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen mit dem Anspruch, gute Nachricht für die Armen zu bringen. Was heißt gute Nachricht für heute? Das ist nicht ein Hobby für ein paar Freaks wie mich. Das ist ein integraler Bestandteil von unserem Auftrag, Jesus zu folgen. Deswegen beschäftigt euch damit, macht es euch nicht so einfach. Lernt von Menschen, fragt die und lasst euch empowern, werdet kompetenter und empowert andere mit diesem großen Ziel, im Reich Gottes zusammenzuarbeiten. Und der Oscar Murillo hat ja diese berühmte Stelle aus dem Korintherbrief mit den verschiedenen Teilen des Leibes Christi auf die weltweite Gemeinde bezogen und einfach gesagt, was weiß ich, das deutsche Auge kann ich zum tansanischen Fuß sagen, ich brauche dich nicht, und umgekehrt. Also wir sind eben Teile einer globalen Kirche, Teile eines globalen Leib Christi, da hat jedes Teil seine Funktion. Wir sollten sehr darauf achten, die schwachen Teile nicht arrogant in den Hintergrund zu drängen, sondern besonders denen Ehre zu geben und einfach zu wissen, Jesus ist der Kopf dieses Leibes, lasst uns ihm folgen und dann in so einer Abhängigkeit wie in einem Körper zusammen einfach Jesus folgen.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.